Jo, läuft.
So.
Wir haben diesmal gar kein großes Bonusmaterial vorweg, ne?
Nö.
Wir sind live on air. Hi, guten Abend.
Genau, guten Abend. Und ich muss jetzt mal hier 30 Tasten wieder gleichzeitig bedienen. Ich muss nämlich einmal noch das Ding hier setzen.
Während ich mich langweile, ne? Das ist eigentlich auch total ungerecht.
Ja, theoretisch könntest du ja hier.
Aber deswegen sitzt du ja auf dem Chefsessel, aber.
Ja. Soll ich mal?
Ja, mach mal. Pling.
Scheiße, ich muss nochmal hier. Ich glaube, wir sind schon dran. Jetzt.
Musst du noch nachsteuern oder was? Dosenfischen.
Der Podcast.
Live aus dem Zwischen den Küchenstudio.
Ausgabe
113.
So ist es.
Herzlich willkommen.
Und guten Abend.
Guten Abend.
Der Frühling ist da.
Wir können überhaupt nicht mehr über den Schnee meckern. Schön, dass ihr alle da seid. Und bei uns ist volle Pulle Frühling. Vielleicht nicht so wie in Freiburg im Breisgau oder in anderen schönen süddeutschen Orten, wo schon italienische Luft weht. Mhm. Aber immerhin so respektable 12 Grad habe ich, glaube ich, heute Morgen vermeldet.
Ja, und es soll noch besser werden. Mhm. Es soll noch besser werden.
Außer zum Wochenende hin. Da wird es natürlich wieder regnen.
Natürlich. Oh, ja.
Aber was interessiert uns schon das Wochenende?
Genau. Ja.
Wir trinken erstmal einen Tee, ne? Genau. Auf euch.
Prost. Prost. So, jetzt können wir hier mal volle Pulle loslegen.
Du hast die Kommentare im Blick, wie immer?
Ist ja, das habe ich. Ich habe ja alles im Blick.
Kann ich also fragen, geht's euch gut? Und dann kommen da Antworten und du liest sie vor?
Maxi Bieber ist in the house, der Frühling ist da.
Yo, man.
Yo, Maxi Bieber ist in the house. Ja, obwohl über Wettermoderatoren sollte man momentan keine Witze machen.
Boah, ich habe einen schlechten gehört und bei
klar. Und den erzählst du uns jetzt wahrscheinlich.
Ja, der hat mir weil der war schlecht, aber gut. Natürlich. Also mit volle Pulle. Und zwar soll Kachelmann gerade schon wieder auf Jobsuche sein, nachdem die ARD ja sich wahrscheinlich zurückziehen wird, wenn sich die Vorwürfe erhärten. Und jetzt hat er sich bei der katholischen Kirche beworben. Ich fand den gut.
Ja. Nee, aber wenn man so plötzlich irgendwie den Wettermoderator schon, sag ich mal, nach 3 Tagen U-Haft so runtergekommen, dann in der Zeitung sieht, das hat schon irgendwie was, ne? Also ich meine, der tut mir echt leid, weil es ist halt so ein Kerlchen, dem man erstmal gar nichts Böses zutraut. Und dann siehst du ihn da so, sonst weißt du nur, dass er sagt, ja, da kommt ein Hoch aus Südafrika und verwirbelt die Luft hier so ein bisschen und naja.
Wobei man natürlich auch vorsichtig sein muss, es ist natürlich immer für einen Joke gut, aber wenn der unschuldig ist, ne? Mhm. Dann ist eigentlich richtig schlimm. Mhm. Also da verstehe ich auch, muss ich sagen, ganz, ganz viele Medien nicht, die so draufkloppen. Also ob die sich nicht überlegen, was passiert, wenn der wirklich unschuldig ist. Nicht nur, wie doof sie dann dastehen, das wäre ja ein Imageverlust, ist dabei das Kleinste, sondern was sie da einem Menschen angetan haben.
Ja, das ist schon echt derbe irgendwie so ein bisschen. Aber das ist immer so, also die Geschichte, wenn es halt durch den Boulevard geht, ne, dann hast du erstmal die nächsten 5 Jahre eigentlich nicht mehr so richtig Zeit, dich über dein Leben zu freuen, sondern egal wie es ausgeht, hast du erstmal dein Image. Ne? Das ist doch der damals. Und so.
Genau,
das ist,
genau.
Das ist echt für den Arsch.
Hier, dieser Baumann ist die Zahnpasta nie wieder losgeworden.
Ja.
Ne? Also ich glaube, er ist ja nie schuldig befunden worden. Ne? Mhm. Oder auch Pechstein. Pechstein jetzt mit dieser Krankheit, die kein Mensch aussprechen kann, die aber offenbar macht, dass sie tatsächlich seltsame Blutwerte hat.
Ja, das hat auch, glaube ich, dann sehr viel mit Sympathie zu tun. Der Pechstein zum Beispiel glaube ich das nicht.
aber der würde ich es mehr glauben als der Friesinger.
Ja gut, das auf jeden Fall.
Ich fand Pechstein immer besser als Friesinger, immerhin noch.
Ja.
Obwohl Friesinger ziemlich schick aussieht.
Ja, also die Friesinger hat bei mir echt Pluspunkte gesammelt in ihrer akrobatischen Aktion beim Zieleinlauf. Also das fand ich wirklich ein Oberburner, da noch so geistesgegenwärtig das Bein nach vorne zu kriegen. Aber nee, ansonsten ist es halt tatsächlich so, irgendwie du hast dein Image ist erstmal für den Arsch. Und gerade so Leute, die sonst ja nie im Boulevard stattfanden, also Kachelmann war ja nun nicht jemand, der irgendwie besonders häufig mit irgendwelchen Eskapaden da eine Rolle spielte, das ist natürlich ein gefundenes Fressen. Und da hast du jetzt erstmal echt ein Problem. die wieder vom Hals zu kriegen.
Na, was vor allem, also es knallt vor allem total auf die Öffentlich-Rechtlichen. Mhm. Das ist natürlich eine Sache, die ja mich ja auch irgendwie, oh, quietscht da so, was mich ja auch irgendwie angeht, als da ja doch Tätiger, weil es ist ja nicht das Einzige, ne? Du hast also diesen Fall Doris Heinze, den habt ihr sicher verfolgt, die also sozusagen ihre eigenen Drehbücher untergebracht hat im NDR oder in der ARD und damit als eine der mächtigsten Entscheiderinnen in diesem Segment natürlich auch gegen Regeln verstoßen hat, weil sie nämlich unter Pseudonym getan hat. Als Angestellte hätte sie nämlich sonst nur die Hälfte des Geldes gekriegt. Das sozusagen die eine böse Kiste. Dann jetzt Kachelmann, wo natürlich die ARD nicht direkt drin hängt, aber ist ja immerhin einer, der prominent in der ARD stattfindet. Und dazu noch, ich weiß nicht, wer es mitgekriegt hat, die Nordlichter bestimmt, der Fall Rapior in Kiel. Ein Fernsehredakteur, der nebenbei eine Medienberatungsfirma betrieben hat, die er natürlich nicht angemeldet hat. Und wo er doch das ein oder andere Merklein, Eurolein kassiert hat, um angeblich Sachen ins Programm zu hieven. Das ist ja alles sozusagen auch wieder noch in der Ermittlung, aber da ist es so, dass der Staatsanwalt für organisiertes Verbrechen bei ihm im Büro und bei ihm zu Hause eingeritten ist. Insofern weiß man, das ist schon, also die hatten schon mehr als einen kleinen Anfangsverdacht. Ne? Also auf die Öffentlich-Rechtlichen knallt es im Moment ein. Wie böse.
Aua, aua, aua.
Solange ihr nicht aufhört, eure Rundfunkgebühren zu zahlen, ist alles in Ordnung. Ja. Und wenn ihr draufschreibt, eine Spende für die Dosenfischer, dann kriegen wir vielleicht sogar was ab. Sind wir eigentlich schon langsam öffentlich-rechtlich?
Wir? Öffentlich sind wir.
Aber öffentlich-rechtlich noch nicht. Dann müssten wir auch bei der Themenwahl immer erst 50 Kommissionen befragen wahrscheinlich.
Das stimmt. Das stimmt. Nee, öffentlich, ja. Aber ich meine, das wäre, also ich überlege gerade, was wäre natürlich interessant, ne? Tatsächlich irgendwie diese Themendiskussion zu haben und auch eine sehr ausführliche Analyse der Sendung, also welche Wörter wir in Zukunft nicht mehr verwenden dürfen.
Rauchen dürfen wir nicht mehr,
genau,
sowieso.
Rauchen dürfen wir auch nicht mehr nebenbei. Und ja, aber hier wird gerade kommentiert, dass für uns keine GEZ-Gebühr gezahlt werden würde.
Wie jetzt?
Aber einfach genau so, darum ging es uns doch.
Weil die Qualität jetzt so schlecht ist oder was? Also ich verstehe jetzt den Hintergrund nicht. Ich erwarte dann ja morgen früh, ich meine, bin jetzt relativ froh, ich vermute, keiner meiner Kollegen hört zu. Ansonsten würde ich dann morgen früh diesen klassischen Satz erwarten. Herr Nädler, wie lange arbeiten Sie eigentlich bei uns? Heute mal nicht mitgerechnet.
Ja.
Nee, was im Moment mein Lieblingssatz ist in diesem Zusammenhang.
Nehmen Sie mal Urlaub, Resturlaub.
Das interessiert doch in Anklam keine Sau. Damit werden im Moment Themen abgebügelt.
Okay.
Das interessiert doch in Anklam keine Sau.
Ja.
Und dann würde ich gerne mal nach Anklam gehen mit meinem Themenzettel und sagen, interessiert euch das nicht? Sagt mal. Also mich interessieren auch Wölfe in Bayern oder so.
Ja.
Ne? Höre ich mir an, finde ich gut. Ja, natürlich, weil es regional ist, aber wenn sozusagen Bayern hat, ich hatte vor 2 Jahren mal einen tollen Beitrag auf Deutschlandfunk gehört über das Wolfsmanagement in Bayern, das sie eben schon mal aufgebaut haben und was sie da alles tun, obwohl der Wolf noch gar nicht da ist. War super charmant, höre ich gern, sowas.
Ja.
Und insofern denke ich immer, wenn ich einen Beitrag ordentlich mache, dann interessiert das auch Leute in Anklam.
Ja. Sehr schön. Jetzt kommen wir aber mal zum eigentlichen Thema unserer heutigen oder zu dem eigentlichen Schwerpunkt unseres Podcasts.
Zum Geocaching, meinst du?
Zum Geocaching, genau.
Ich habe mein Gerät erstmal befüllt mit allen Tradis in Fahrradnähe.
Okay.
Also sprich,
wie kriegst du die in Fahrradnähe raus? Manuell, händisch gefiltert. Oder was?
Nee, wieso? Du kannst doch einfach in GSAK sagen, nicht, also Radius von.
Ach so, ich habe jetzt was anderes gedacht. Du meinst Radius von zu Hause?
Ja, oder vom Funkhaus, also je nachdem.
Ja,
also.
Ich habe jetzt gedacht, irgendwie, die mit dem Fahrrad tatsächlich erreichbar sind. Dann also von der Straße, vom Weg.
Ach so, mit ranfahren?
Ja.
Ja, wieso gibt es da, ja gut,
nee,
gibt's eben, da irgendwie Caches, an die du nicht rankommst mit dem Fahrrad? Also
ja, da wo du ein bisschen auch noch zu Fuß gehen müsstest, weil du mit dem Fahrrad einfach
ins Gebüsch kommst,
über den Acker fahren kannst oder sowas.
Ja.
Das hatte ich jetzt eher gedacht.
Nee, aber ich hatte reine Distanz, also da ja mein Radius auf dem Fahrrad zurzeit noch eingeschränkt ist, aufgrund muskulärer Dysfunktion, habe ich also einfach gesagt, 10 Kilometer, 15 maximal.
Ja.
Und dann auch mich erstmal auf Tradis oder leichte Multis beschränkt und bei Tradis natürlich, um den Cyberbaum auszuschließen, dann auch alles kleiner als T5.
Ja. Alles kleiner als T5 ist schön, ja. T4, T4,5 mit dem Fahrrad.
Ja, also erstmal ja, kann man ja erstmal probieren. Ne?
Okay, genau. Und hast du schon gecached mit dem Fahrrad?
Ja, habe ich schon.
Und, wie war's?
Ja, schön.
Ja?
Also war jetzt nicht so spektakulär, weil es sowieso auf dem Weg lag. Aber der Adebos Nees ist ja wieder auf. Mhm. Also nachdem die Buga ja von dannen gezogen ist, was ja. ich absolut begrüße. Also nicht, dass sie nicht toll war, aber es ist schön, dass das alles wieder offen ist. Nirgendwo Zäune und so, alles prima. Bin ich dann also erstmal auf meinem Arbeitsweg zu Adebos Nees gefahren, was man ja jetzt auf so einem schönen Steg richtig tun kann.
Ja.
Und habe da ein Döschen gesucht. Und, ja.
Okay. War gut.
War gut, aber vor allem wegen des Ortes, ne? Also
ja.
Das ist ja eine Dose, die wegen des Ortes schon mal tierisch verblüfft.
Ja. Ich habe ja übrigens gehört, wo wir gerade beim Thema Cachen sind, dass auch, also das unbestätigte Quellen, aber dass auch Intersport, die große Sportkette, gerade wohl Caches in Deutschland verstecken will mit Gutscheinen drin.
Mhm.
Habe ich so gehört. Ich weiß noch nicht, was dran ist. Aber wir streuen ja gerne mal das ein oder andere.
Gerücht?
Ja.
Intersport?
Ja.
Mhm.
Auch nicht uninteressant.
Also haben die dann so einen Zettelblock da reingelegt? Oder so einen Abreißblock? Oder ist das, oder gibt es da nur für den FTF?
Ich hab keine Ahnung. Ich habe das nur so...
Wahrscheinlich nur für den FTF, ne?
Ja. Ja, das kann gut sein. Fliederberg ohne Schieben?
Oh, selbstverständlich.
Okay.
Paulskirchenberg. Ist ja, Fliederberg feiern gar nicht so häufig. Paulskirchenberg, ohne Schieben. Aber Gott sei Dank auch ohne Straßenbahn im Rücken. Sonst ist scheiße. Da kannst du nämlich nicht weg.
Ja. Das ist wohl richtig.
Nö, es geht ganz gut. Also, ich weiß ja, dass das nicht auf allgemeines Interesse stößt. Dennoch sei gesagt, dass ich also eben noch mal kurz hier vor dem Podcast 17 Kilometer geradelt bin. Und wer sich angucken möchte, wo das war, kann das bei Gypsies tun.
Würdest du eigentlich so einen Intersport-Cache suchen gehen?
Klar, ja? Warum nicht?
Na, weil es ja rein kommerziell ist. Also ich wüsste nicht mal, ob die auf also geocaching.com zum
Beispiel... Die würden dann eine Partnerschaft mit Groundspeak eingehen.
Ja, wahrscheinlich, ja. Hm. Oder sie nutzen eine alternative Plattform.
Ja, weiß nicht, wie die Kollegen das von OC sehen. Hm. Ist das da problematisch? Wahrscheinlich...
Könnte.
Schon, ne?
So im Detail kenne ich das Regelwerk gar nicht. Aber das ist so wie mit den Dingern von, wer war das damals?
Mammut.
Genau.
Mammut ist da, glaube ich, aktiv gewesen.
Was ja auch irgendwie, also jetzt extra wegen so einer Geschichte losfahren würde ich wahrscheinlich nicht. Wenn sie auf dem Weg liegt, würde ich mal vorbeidüsen.
Ja, so rum, ne? Klar. Nein, ich würde jetzt nicht, oh, ein Intersport-Cache, da muss ich hin. Aber, also ob die Dose jetzt gut versteckt ist von einem Cacher oder von einem Intersport-beauftragten Cacher, wäre mir jetzt im Herzen erstmal nicht so wichtig.
Ja. Der Vorn, schönen guten Abend Vorn, hat uns gerade in den Kommentaren gesagt, dass es in Köln am 15.05. ein Fahrrad-Event gibt, was unter GC2378 erreichbar ist. Das ist hier immer mit dem Kopieren aus
GC2378.
23787, Entschuldigung.
23787.
GC23787.
Kam mir nämlich auch schon ein bisschen kurz vor, deine erste Zahl.
Ja, oh, ich unterschlag gerne mal bei Zahlen. Das ist ja.
Also wie ich Köln kennengelernt habe, kann man da ja sehr gut Fahrrad fahren.
Das kommt vom Fahrradfahren, nicht vom
Fahrrad. Ja, da ist bei dir, schrecklich.
Ne? Ist klar. Rheinisches Frühlingsradeln heißt das Ganze am 15. Mai. Eine Rundstrecke, 40 Kilometer lang, überwiegend asphaltierte Wege, ohne nennenswerte Steigungen. Also auch für ältere Kinder und untrainierte... Für ältere Kinder?
Für ältere,
untrainierte, Kinder. Nee, für ältere Kinder und untrainierte Radler machbar. Ja Mensch, das wäre doch mal was. Fährst mit dem Fahrrad nach Köln und machst eine 40 Kilometer Tour.
Na, ich habe in der Tat ja schon über einen Gepäckträger nachgedacht, über einen Fahrradgepäckträger.
Du meinst, damit du mich mitnehmen kannst?
Nee, dich kann ich auf den Beifahrersitz setzen.
Auf den Beifahrersitz? Was hast du für ein Fahrrad?
Nein, beim Auto kann ich dich auf den Beifahrersitz setzen und dann kommt das Fahrrad auf den Gepäckträger.
Fahrradträger für dein Auto?
Ja.
Ja.
Natürlich. Ich
kann bei Fahrradgepäckträger natürlich erstmal einen
Gepäckträger. Nein, du hast völlig recht. Nein, ich meine natürlich einen Fahrradträger fürs Auto. Und da wiederum gibt es ja die verschiedensten Varianten. Also, da ich keine Anhängerkupplung habe, fällt das schon mal aus. Mhm. Das sind außerdem die teuersten. Ich gebe doch keine 500 Euro für einen Fahrradträger aus. Die Dachträger sind auch scheiße, weil ich natürlich jetzt ein tierisch schweres Fahrrad habe. Ja. Und das hochzuwuchten aufs Dach und dann keine Kratzer zu machen und so, halte ich auch für nicht ganz einfach. Und dann kam mein Kollege und sagte, es gäbe auch Heckträger, die sich so 3 Punkte an der Klappe hinten befestigen lassen.
Ja.
Und das liegt so offenbar so bei 150 Euro, mhm. Also irgendwie noch im Limit.
Also mein Nachbar hat den Volksträger.
Den Volksträger?
Ja, ja.
Oh,
das ist der,
kriegst du eine Bildzeitung rauf,
ja,
oder was?
Ja, das ist immer bei der Bildzeitung, gibt es ja die Volkszahnbürste, ja, ja. Und den Volkscaddy und ich glaube, da gab es auch mal den Volksträger.
Die Volksbibel gab es auch. Ja, ja. Als Ratzinger Papst wurde, gab es die Volksbibel.
Genau, und dann könntest du auch sonst am 1. Mai, danke Team Norris, nach Nürnberg fahren. Da ist nämlich GC2546Y. GC2546Y.
Auch ein Fahrrad-Event.
Auch ein Fahrrad-Event.
Sehr geil.
Schön. Mensch, dann könntest du doch mal hier ein Schwerin-Fahrrad-Event machen.
Das könnten wir eigentlich mal machen, ne?
Ja. Mit dem Ivalo wärst du schon zu zweit.
Ach, wir würden nicht alleine bleiben, glaube ich.
Nö.
Und dann würde man so die klassische Innenseerunde nehmen und, sie und vorher den Radweg komplett bedosen.
Naja, oder man, also um den Schweriner See ist auch nicht so weit, weil du fährst dann hier am Stück, machst du mit Päuschen und dann
das sind 60 Kilometer sind das aber. Ja, das sind aber gut 60 Kilometer.
Dafür einen Tag frei nimmst.
Also und nicht alles schön. Nimmst. Also nicht alle Strecke schön und so.
Ja.
Nee, Innensee reicht. Und dann kehrt man noch irgendwie eine Rampe ein oder so.
Genau. Ich komme mitgelaufen.
Kannst ja noch künstlich verlängern.
Genau.
Du läufst schon mal vor.
Ich laufe schon mal vor. Sag mal, ich lese hier, du hörst beim Cashen die Beatles.
Mhm.
Das sind ja ganz neue Seiten, die ich an dir entdecke.
Na, was ich dabei erzählen wollte, das ist eigentlich ein netzaffines Thema. Und zwar geht es da gar nicht so sehr um die Beatles, denn die haben nur die Songs geliefert. Mhm. Es gibt ein Projekt, viele kennen es wahrscheinlich schon aus der netzaffinen Zielgruppe, es gibt ein total geiles Projekt, die Beatles auf Ukulele. Mhm. Und da haben sich zwei Leute vorgenommen, innerhalb von 2 Jahren alle Beatles-Songs auf Ukulele zu spielen. Das habe ich auch erstmal gedacht, das ist ja total unspannend. Ist es aber nicht, weil sie natürlich ein bisschen erweitert daran gegangen sind. Und zwar funktioniert das wie folgt. Sie fragen einfach in die Weite des Netzes hinein, ob es da Musiker gibt, die Lust haben, Beatles-Songs zu covern. Mhm. Und mit ihnen dann zusammen, und sie dürfen dann Ukulele spielen. Mhm. Das sind also fantastische Versionen von den supergeilsten Songs entstanden. Also ich bin völlig beeindruckt, was dabei rausgekommen ist. Und ganz oft hat die Ukulele ein kleines Solo oder so. Ne? Also ist wirklich nicht prägend. Und ja, aber haut mich total weg. Also wenn ich zum Beispiel mal ein Beispiel anmachen darf.
Ne? Ist das GEMA frei?
Das weiß ich jetzt nicht genau. Wir jagen es jetzt einfach hier rüber.
Ja, geil.
Das ist irgendwie 7-Jährige,
ja.
Die hier. Also, gleich kommt der Beat und es ist total Rock'n'Roll. Also.
Ja, geil.
Ne? Also, und das ist jetzt mal. Aber die tollsten Sachen sind dabei rausgekommen. Mhm. Also, einmal eine fantastische Stimme, die eben nur zur Ukulele singt, aber auch aufwendig produzierte Tracks. Mhm. Richtig, richtig geil. Die sind alle frei zum Download.
Okay.
Sie haben jetzt, weiß ich nicht, 60 Songs sind jetzt okay. Schon da. Sprich, da habe ich auch eine Playlist, die ich super gerne höre, weil Beatles-Songs sind einfach tolle Songs. Da kannst du fast nichts falsch machen.
Und das hörst du beim Cashen?
Ja, das höre ich, wenn ich so durch die Gegend zum Cashen und so und zum Fahrrad und Cashen, habe ich jetzt fast immer diese 60 Songs und lasse die durchlaufen.
Okay.
Traumhaft. Kann ich wirklich nur jedem empfehlen.
Also mich würde mal interessieren, was die, ob andere auch Playlisten fürs Cashen haben. Das ist mir bislang noch nicht passiert. Fürs Laufen ja, aber nicht fürs Cashen.
And I still haven't found what I'm looking for.
Ja.
Der Klassiker.
Oh. Ja. Da fällt mir fast gar nichts mehr zu ein. Nein, aber beim Cashen irgendwie noch was auf die Ohren, da genieße ich doch lieber die Natur.
Ja, mal, es ist ja nicht immer Natur.
Das gibt Vögel.
Ja, die sind ja aber nicht immer da. Es ist ja nicht. Jetzt musst du auch nicht so hier den Öko raushängen lassen. Machst du ja sonst auch nicht. Mhm. Also man kann durchaus auch mal.
Willst du mich wieder dissen hier oder was?
Lass uns mal in die Disse gehen. Ich will dich nicht dissen.
Ei, 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 ei. Lass mal die Füße raushängen, machst ja, du bist ja sonst auch nicht.
Ich weiß, dass unsere Streitgespräche sich großer Beliebtheit erfreuen da draußen, aber man muss es ja auch nicht übertreiben.
Nee, ist klar.
Finde ich jedenfalls großer. Kann ich jedem nur empfehlen, wie gesagt, 60 Songs frei zum Download, alles über eine Seite, sehr gut machbar. Insofern mit einem Download-Manager ist man da auch schnupps dabei und hat das Ganze auf die Festplatte gezogen. Danach kann man ein Feed abonnieren, wo man also immer benachrichtigt wird, wenn ein neuer Song da ist. Es wird immer zum Song ein bisschen was erzählt, es wird immer zum Musiker natürlich ein bisschen was erzählt. Richtig schick. Was für ein geiles Projekt. Internet ist toll.
Schön.
Das hätte es ja sonst nicht gegeben.
Ja. Ja, ich lese hier gerade, dass natürlich beim Cashen die Dosenfischer-Podcasts und Songs ganz viel gehört werden.
Das ist natürlich noch besser.
Die Songs höre ich in der Tat auch, aber nur auf dem Weg mit dem Auto. Also so wie ich aus dem Auto aussteige, hab ich eigentlich immer alles ausgeschaltet, was noch zusätzlich Geräusche machen kann. Außer natürlich das Annäherungspiep. Und genau das ist der Grund, warum ich keine Stöpsel im Ohr habe. Mhm. Damit ich nämlich das Annäherungspiep dann auch ja nicht verpasse und weiß, ab wann es losgeht. Ich und mein Annäherungspiep.
Wir haben eine ganz abgefahrene Mail bekommen.
Ja.
Mit einem total seltsamen Ding, wo ich... Also, ich gehe jetzt mal einfach davon aus, dass es alles so wahr ist, wie wir es jetzt gleich erzählen werden. Andererseits, wenn es am 1. April gekommen wäre, hätte ich gesagt, gut gemacht. Aber ich befürchte, es ist traurige Wahrheit. Mhm. Und zwar... bittet die Polizei, ist dir schon mal aufgefallen, dass die Polizei immer um Mithilfe bittet? Mhm. Die bittet nicht um Hilfe, sondern sie können es ja eigentlich alleine, deswegen bitten sie nur um Mithilfe.
Ja, ja, ja.
Was für ein Unwort. Mhm. Also die Polizei jedenfalls bittet gerade Geocacher um Hilfe.
Ja.
Und haben ein Fahndungsfoto rausgegeben, haben 20.000 Tacken Belohnung ausgeschrieben. Und zwar ist die Geschichte, dass 2009, und zwar am 21.06. im Eckmatinger Forst, Kaltenbrunner Schlag, von einem Spaziergänger eine Leiche gefunden wurde. Diese Leiche war zu Lebzeiten Luise Zimmermann, eine Rentnerin, deren Foto hier auch abgebildet ist. Kripo geht davon aus, dass die Wanderin am Sonntag, 7.06.2009, am Europawahltag nachmittags ermordet wurde. An diesem Wochenende fanden von Aying aus organisierte Wanderungen im angrenzenden Waldstück statt. Ja, und weil sich ja Kescher naturgemäß im Wald rumtreiben, hat sich die Polizei gedacht, dass wir da helfen können. Wir haben also deswegen eine...
Es gab da, glaube ich, wohl auch noch einen Cache, der in der Nähe liegt und der auch benannt wurde, ne? Wenn ich mich da richtig erinnere.
Ja, wir haben... Also Alf16, Martin, hat uns die Mail geschickt. Vielen Dank dafür. Das ist ja wirklich ein... Ja, ich weiß gar nicht, was man... Also, ja, also müsst ihr mal gucken, wir werden es natürlich verlinken, 40 bis 50 Jahre, 1,70 groß, schmächtig, dunkle Haare, Phantombild, aus dem man schon irgendwie was erkennen kann.
Hm. So, also da soll
20.000 Tacken belohnen.
Im Mai und Juni 2009 im Rahmen einer Geocache-Suche, wie es so schön heißt, möglicherweise Cacher, auffällige Personen oder Fahrzeuge gesehen bzw. getroffen haben. Besonders die Geocacher, die in diesem Zeitraum den Cache Gröni 6 gemacht haben. Ich sag gleich mal den GC-Code. Das ist gar nicht. Sekunde, das kommt bei mir hier gerade nicht. Bei mir passiert hier.
Also jedenfalls Gröni 6, Geografie 1, Lapillus Erraticus.
GCN 7
von der Moorhof Gang. Die haben den Cache gelegt. Da war nochmal ein GC-Code.
GCN7PN.
Okay.
GC Nordpol 7 Paula Nordpol, um mal in der Polizeisprache zu bleiben.
Also hier gibt es tatsächlich auch wirklich einen Polizeiobermeister, der hier namentlich genannt ist, an den man sich dann wenden kann. So ist es offenbar über die Geocaching News Group in München gegangen. Also Geocaching Munich at yahoogroups.de gibt es da eine Gruppe und da ist das rausgegangen. Windy hat das verschickt. Sehr abgefahren. Also wir hatten ja schon mal, ich glaube, es war in der Leipziger Gegend, ne?
Ja.
Ein Leichenfund. Ja. Also Geocacher haben da eine Leiche gefunden, das war schon finster.
Ja, stimmt.
Da mag man dann diesen Witz auch gar nicht mehr machen, ne? So leg dich nicht mit Geocachern an, sie verstecken dann eine Leiche, wo sie keiner findet.
Ja. Ja, merkwürdige Sache.
Also, Da hüpfen uns hier so Themen auf den Tisch.
Das ist manchmal. Ja. Meine Mailbox quillt seit etwa 3-4 Stunden über.
Was ja eigentlich nicht so ungewöhnlich ist.
Aber in der Masse schon.
Lauter Penisverlängerung wahrscheinlich.
Nee, wie war das gestern? Meine Mailbox sagt mir, ich muss abnehmen. Woher weiß sie das?
Diese Mail ist bestimmt eine Überraschung für dich.
Ja, ja.
Solche Mails bekomme ich im Moment immer zu.
Lieber Freund. Und zwar hat das damit zu tun, dass Groundspeak heute eine erste Beta der Android-App für geocaching.com quasi einem Beta-Testerkreis zur Verfügung gestellt hat. Und wie das immer mit Betas beziehungsweise fast sogar Alphas ist, läuft das Ding natürlich noch nicht ganz rund und es gibt viele Fragen und es gibt natürlich auch viele Antworten. Und da quillt im Moment die Mailbox doch etwas über, weil dieser Mailverteiler oder die Leute in diesem Mailverteiler extrem aktiv sind. Die App sieht erstmal ganz gut aus, was die Optik betrifft, also wie man es auch von der iPhone-App so ein bisschen gewöhnt ist. Etliche Dinge funktionieren im Moment noch nicht, deswegen lässt sich gar nicht so richtig sagen, wie das jetzt mit den Suchen ist, wie das mit den Pocket Queries ist, weil du die auch direkt ziehen kannst dann von geocaching.com. Die ganze Umkreissuche funktioniert im Moment noch nicht. Da ist aber in der Tat, glaube ich, noch einiges zu erwarten, weil das, was man da auf den ersten Blick sieht, erstmal zumindest vom Look and Feel, sag ich mal, einen soliden Eindruck macht, ohne das jetzt auf die Stabilität.
Okay. Wovon? Vom Look and Feel?
Ja, vom Sehen und Fühlen. Hast du verstanden?
Look and Feel.
Ja, es ist halt ein geflügeltes Wort.
Lern hier
warum
noch was,
soll man ey. Das nicht? Natürlich. Also
Look and Feel.
Lausche mir und dein Praktikum wird nicht von Ewigkeit sein.
Mein Praktikum hat er dem Chef erklärt.
Genau.
Look and Feel.
Ja.
Aber es ist schon zu erwarten, dass sie dieselben Funktionen bereitstellen wie bei der iPhone-App, oder?
Eigentlich müsste zu erwarten sein, dass sie mehr Funktionen bereitstellen, weil die iPhone-App, wenn du dich mal recht erinnerst, gibt es ja schon geraume Zeit. In der Zeit sind viele andere Apps sowohl fürs iPhone als auch natürlich für den Androiden erschienen. Also ich erinnere da nur an sehr gerne sogar an Georg, ich erinnere aber auch an Kesha, die alle, was die Bedienbarkeit betrifft, recht intuitiv sind. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Groundspeak da vielleicht auch nochmal einen draufpackt und Dinge verbessert, die einfach in einer alten, in Anführungsstrichen, iPhone-App vielleicht noch nicht so optimal waren. Ich will damit nicht sagen, dass die schlecht zu bedienen ist, um Gottes Willen, aber es gibt ja immer noch irgendwie die ein oder andere Funktion, ne, die andere erfunden haben.
Also ein bisschen klingt das jetzt danach, als wenn du mir nur erzählen willst, dass du dann später die bessere App hast.
Die Frage ist sowieso noch, ob ich die dann überhaupt nutzen werde, aber ich schaue sie mir jetzt auf jeden Fall an. Ich habe mich jetzt an so 2-3 Apps ganz einfach auch gewöhnt und auch vom Bedienungsablauf gewöhnt. Ne? Also wie kriege ich da Dinge hin, wie mache ich dies, wie mache ich das? Und da ist ein Wechsel natürlich immer schwer oder schwierig.
Zumal die auch Geld kosten wird, ne? Und gar nicht wenig. Und das, du die anderen ja schon hast.
Das weiß ich nicht, ob die. Und das wäre auch nicht das Argument, weil also auch Georg kostet Geld und auch andere Apps
ja,
kosten Geld.
Ja, aber die hast du ja schon. Also ne, wenn du jetzt sozusagen
ja,
eine.
Aber ich gehöre, glaube ich, auch zu der Spezies, die, wenn es was Besseres gibt, also aus meiner Sicht für mich Besseres gibt, die das dann nicht davon abhängig macht, dass man dann nochmal unbedingt dafür irgendwie 5 Euro in die Hand nehmen muss oder so. Also das ist nicht das Argument, aber einfach mal abwarten, wie die App dann tatsächlich wird, wenn sie dann so funktioniert. Und das wird jetzt in den nächsten Tagen sicherlich kommen, das hätte man die Beta jetzt nicht rausgegeben, weil natürlich schon zu erwarten ist, dass jetzt ganz viele Leute das testen, dazu ist ja ein Beta-Test schließlich auch da. Und dann einfach mal schauen, wie das Ding funktioniert. Also ich erhoffe mir natürlich schon das ein oder andere, aber mal schauen, was davon dann Realität wird.
Haben die zufällig gesagt, wie viele Beta-Tester da am Werk sind?
Der Mailingliste nach zu urteilen, Millionen. Nein, also wenn ich das so, das Feedback mal richtig einsortiere und mal irgendwie bei solchen Themen von der Rücklaufquote so von 20% ausgehe, die sich jetzt gemeldet haben, weil Dinge nicht gingen, dann würde ich mal so auf vielleicht 300-500 in der Größenordnung tippen, so in etwa. Ja, nö, ist aber ganz spannend, weil.
Also, Luca, sag mal, also. Du bist ja jetzt hier so voll mit Herrschaftswissen. gib mal noch ein bisschen was preis. Also ja, na, sag mal nicht als nur, was nicht funktioniert, sondern was ist denn, wie sieht sie denn aus und so.
Na, du kannst halt bestimmte Dinge halt noch nicht tun damit, deswegen wollte ich mich ja einfach zurückhalten mit Aussagen darüber. Also was für mich halt immer ganz entscheidend ist, sind halt so Lappalien eigentlich, Klickflächen, wie groß ist eine Klickfläche, wie kompliziert ist es, ein Menü zu erreichen, was kann ich überhaupt, sag ich mal, von dem normalen angeborenen Verhalten eines Mobiltelefons dann dort auch noch wieder nutzen, also dass du zum Beispiel auf bestimmten Tasten bestimmte Menüs einblenden kannst, ja, oder mit bestimmten Klicks oder Bewegungen halt Dinge tun kannst, dass wenn eine App jetzt daherkommt, die, sag ich mal, von der Oberfläche ganz anders funktioniert, als es andere Apps tun, ist es für mich immer ein K.O.-Kriterium. Heißt ja nicht, dass diese Bedienung schlecht ist, sondern sie ist einfach nur anders und sich daran zu gewöhnen, halte ich immer für schwer oder für umständlich. So, und
wie ist da dein erster Eindruck?
Also Klickflächen können aus meiner Sicht immer nicht groß genug sein. Ne? Gerade wenn du halt, du hast es ja nie irgendwie mit zwei, bedienst es nie mit zwei Händen, sondern hast es immer mit einer Hand. Das heißt, du hältst es irgendwie mit vier Fingern und drückst mit dem Daumen. So ist ja, so, glaube ich, das normale Verhalten. Ist halt an den Stellen, wo man schon klicken konnte, jetzt muss ich das ganz stark einschränken, an den Stellen, wo man klicken konnte, ist es okay. Ich bin gespannt nachher auf so Listendarstellungen, ne? Also wenn du eine Pocket Query hast und da sind dann halt deine 40, 50 Caches irgendwie untereinander, wie schnell erreichst du da was? Was kannst du da auf den Objekten tun? Wie gesagt, etliche Teile funktionieren noch nicht, stürzt zum Teil ab, kriegt keine Verbindung mit dem Groundspeak-Server, halte ich erstmal für normal. Aber das wird sich jetzt, denke ich mal, bis zum Wochenende hoffentlich in einem Zustand bewegen, dass ich es dann testen kann. Da freue ich mich nämlich schon drauf. Spätestens Ostern ist es fertig.
Ich stelle mir ja das wahnsinnig kompliziert vor, jetzt für die Entwickler aus dieser Mailingliste, aus dieser Newsgroup, da wirklich Know-how zu ziehen. Also haben die da zwei Leute sitzen, die nur sozusagen Copy-Paste und das funktioniert, das nicht funktioniert, das steht mit dem im Zusammenhang, das wissen wir schon, das wissen wir noch nicht und so. Also wie ist da der Workflow so bei Softwareentwicklern? Kennst du sowas?
Naja, normalerweise hast du halt einen, der die Mailingliste irgendwie betreut, ne? der das genau alles filtert, den Leuten antwortet und das, was tatsächlich dann nachher relevant ist, da rauszieht und in die Entwicklung tatsächlich reingibt. Und wenn du das in Personalunion machst, dann wirst du irgendwann wahnsinnig, weil du kommst dann echt nicht dazu. Daran scheitern ja auch halt viele Projekte, weil es so One-Man-Shows sind und derjenige, der das Ding entwickelt, gleichzeitig der ist, der den Support macht und der es im Zweifel auch noch vertreibt und verkauft. Also das kriegst du nicht hin. Da hoffe ich mal, dass die bei Groundspeak anders aufgestellt sind.
Es gab auf
viele Fragen jetzt auch schon die Antworten von den Entwicklern dort bei Groundspeak oder von demjenigen, der die Mailingliste betreut. Von daher denke ich mal schon, dass man da in der Lage ist, das aus dem Ding rauszuziehen. Du hast natürlich den anderen Umstand, wenn du jetzt irgendwie eine Mail an supportgeocaching.com schreibst, dass du zum Teil gar keine Antwort kriegst. Also das ist halt
die, weil die einfach beschäftigt sind.
Entweder das oder weil sie keinen haben, der das betreut, sondern dass es bei allen dann aufläuft und irgendeiner wird sich schon kümmern. Mhm, so, okay. Das ist natürlich das andere Extrem. Aber nö, warten wir mal ab, irgendwie was die nächsten Tage und Wochen da bringen. Auf jeden Fall erstmal spannend, dass sie tatsächlich die Ankündigung auch wahrgemacht haben, dass es dort was fürs Android geben wird und ja, bin ich gespannt.
Also du hast eben gesagt, Ostern wird so fällig. Ist das also auch ein offizielles Release-Datum?
Nö, gar nicht, aber ich tippe mal darauf, dass jetzt in den nächsten Wochen eine ganze Menge passieren wird, weil normalerweise hast du es ja so in der Release-Planung, dass du sagst, jetzt stelle ich die Beta zur Verfügung, jetzt können die Leute testen und ich erwarte jetzt ja eigentlich Feedback und Fehler zu meiner Applikation, die an sich schon fertig ist, also grundlegend zumindest fertig ist. So dass du dann halt dich eigentlich ans Feintuning begeben kannst. Also grobe Schnitzer sollten jetzt tatsächlich nicht mehr drin sein, obwohl die Realität momentan so ein bisschen zeigt, dass da der ein oder andere grobe Schnitzer doch noch drin ist. Aber das kann immer mal passieren. Nö, deswegen glaube ich ganz einfach, dass es jetzt so die Vorrunde ist zu einer richtigen Beta und das wird nicht mal allzu lange dauern.
Hast du noch einen Tipp für die Leute, die Lust haben, bei sowas mitzumachen? Jetzt ist es wahrscheinlich durch, ne? Jetzt der Kreis der Beta-Tester ist jetzt geschlossen, vermute ich mal.
Also es gab vor einiger Zeit von Mountainbike, einer der Groundspeak-Lakaien, ein Tweet, ja, so heißen die Nummer. Ein Tweet, wo er genau das gesagt hat, dass halt Beta-Tester gesucht werden. Und ja, da habe ich mich mal zurückgemeldet und mit mir, wie ich weiß, zumindest aus dem norddeutschen Raum noch der ein oder andere auch.
Ah ja.
Und ja, dann gab es irgendwie...
Also sprich Twitter verfolgen, gucken, was die so tun und dann kann man unter Umständen mitspielen bei sowas.
Ja, genau. Oder einfach Leute fragen, die direkt bei Groundspeak sitzen und kann man ja einfach ansprechen. Können ja auch mal Ja oder Nein sagen. Ist ja einfach so.
Ich merke, du hast da schon wieder Herrschaftswissen, weil du den einen oder anderen, dem einen oder anderen folgst, den ich noch gar nicht gefunden habe. Twittern da echt noch mehr Leute von Groundspeak?
Ja, eine ganze Menge sogar. Also kannst du mal meine Followerliste gucken.
Ja, das mach ich da mal.
Also Mountainbike ist ja jemand, der schon sehr, sehr lange twittert und wo man halt auch, sag ich mal, viele Informationen drumherum auch noch mit immer abgreifen kann sozusagen.
Hm? Schick.
Und ich glaube hier Miss Jen oder sowas, wäre ich jetzt der Meinung, kann ich jetzt auch völlig Blödsinn erzählen, aber ich wäre der Meinung, noch nicht auch mal twittern gesehen zu haben.
Mhm. Nee, schick. Also da entwickelt sich ja Twitter echt nochmal, also es entwickelt sich, das haben wir ja schon immer als das große Plus von Twitter gesehen, du kannst halt unglaublich schnell kleinere Informationen, kleinere Links streuen.
An unheimlich viele Leute.
Ja. Wir haben heute übrigens, wir hoffen, das wird sich nachher auf der Aufnahme niederschlagen, das H2 ein bisschen weiter von Abbas Laptop weggestellt, weil wir ja doch beim letzten Mal heftiges WLAN-Knistern irgendwie auf der Aufnahme hatten. Ja. Jetzt nicht so schlimm, dass es nicht hörbar war, aber dass man es nicht ertragen hat, vermute ich mal jedenfalls, aber es war schon merklich. Warum ich das erwähne, ist ganz einfach, weil ich einen Bogen schlagen will zu einer Mail vom Team Norris. Klaus, der ja auch jetzt gerade live offenbar dabei ist. Mhm. Hallo Klaus, vielen Dank nochmal für die Mail. Hat uns einen Heise-Link geschickt, das H1 ist da. Mhm. Also nachdem es sozusagen das H4 gibt als das Spitzenmodell, das H2 als das, was wir benutzen, um die 200 € kostet das H2, ist jetzt für offenbar 119 €, totaler Kampfpreis, ein H1 auf den Markt gekommen. Ziemlich geiles Teil. Also ich bin von ersten Daten, die es so gibt und auch von der Optik her, ich bin ja vom H2 sehr überzeugt. Mhm. Wie gesagt, es ist sogar rundfunktauglich. Also man kann damit alle Aufnahmen machen, die nachher als O-Töne auch im Rundfunk gesendet werden. Das funktioniert, das ist ziemlich geil. Das H1 ist ein bisschen kleiner, ein bisschen schmaler, hat oben den Kopf eher vom H4 geborgt. Also die Mikrofone stehen so lustig schief und haben so einen Schutzbügel oben rüber. Das ist ja beim H2 ist das ja alles so ein Paket mehr. Mhm. Hat einen Low-Cut-Filter integriert, das braucht man, wenn es sozusagen so um Trittschall und solche Geschichten geht. Die Stereo-Abbildung soll soweit in Ordnung sein. Es spielt MP3, also es nimmt in MP3 auf oder eben in Vollformat, also Wave, dann vermute ich mal. Es kann sogar 24-Bit, 96 kHz, also das, womit mittlerweile die Studios arbeiten. Ist vielleicht ein bisschen übertrieben in dem Segment, aber okay, zu manchen mag das wichtig sein. Speichert auf MicroSD und MicroSDHC Speicherkarten. Angeblich mit einer AAA-Batterie 10 Stunden Aufnahme. Also ich tippe da mal, dass sie sowieso den PCM-Modus meinen, weil das ist ja beim H2 auch das Problem, sobald du MP3 aufnimmst, muss halt der Mini-Prozessor, der da drin sitzt, mehr arbeiten, schluckt also mehr Batterie. Mhm. Ich vermute, das wird hier auch so sein. Das Ganze ist auch als Bundle der Hammer. Es wird nämlich eine 2 GB Micro-SD-Karte mitgeliefert. Bei mir gab es damals 512, glaube ich, oder so. Und das Ganze ab sofort für 119 € im Handel erhältlich. Das ist wirklich... Also ich bin beeindruckt. Mhm. Also ich wäre sehr gespannt... Ich vermute, der ein oder andere wird sich nicht halten können, wird sich zulegen. Ich bin sehr gespannt auf Testaufnahmen. Mhm. Wie das mit dem Pushen ist, würde mich noch interessieren, weil ja gerade bei Außenaufnahmen auch das H2 mit einem normalen Pushen schon immer aufgibt, jedenfalls mit dem mitgelieferten. Wie ist das, wenn die Mikrofone so quasi offen liegen wie hier?
Ja.
Ne? Ist es dann noch schwerer? Also ruppelt dann der Puschel an den Mikrofonen und macht dadurch Störgeräusche?
Ruppelt der Puschel am Mikrofon?
Ja, das ist ja eine Frage, die Welt bewegt in dem Zusammenhang.
Elementare Dinge.
Also man merkt, dass ich mich um die Aufnahme kümmern darf und du diese fantastischen Texte in unseren Beiträgen schreibst. Darf ich übrigens nochmal sagen, dass ich ein bisschen Eigenlob, dass ich diese Texte immer ganz fantastisch finde? Wie fällt dir sowas ein aber? Wann hast du die, denkst du dir schon vorher aus und reißt die hier nur noch runter? Oder?
Na? Na? Also ich glaube, dass da jetzt gleich irgendwas kommt.
Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich wollte jetzt sozusagen wieder mal nur Bögen schlagen, nichts weiter. Und wollte auch mal loblos werden.
Nee,
also bemerkt ja vielleicht auch nicht jeder. Also manche gucken ja nur in iTunes, sehen dann da so ein bisschen anderes Text und laden sich das Ding runter und der Beitrag sieht ihn total Wurst. Das sollte ja ihnen nicht Wurst sein, weil da also so viel Liebe, wie du das immer machst.
Na, ich traue dem Frieden noch nicht. Übrigens.
Du musst jetzt auch nicht rot werden. Mit, das ist, du kannst. O. Du kannst
Norris
auch mal.
Norris mit langem O.
Nicht Team Norris, sondern
Team. Nein, Team Norris mit langem O.
Ah, nicht wie Chuck Norris. Chuck. Nee. Chuck ist überhaupt so? Chuck Norris?
Chuck Norris? Das ist doch so ein
Team Schlägertyp. Team Norris. Ne? Hm?
So ein Schlägertyp, Norris. Ne? Chuck Norris?
Ja. Chuck. Das Chuck. Ist doch der Tische Chuck. Isst und so zum Frühstück.
Ja.
Ja. Ja, du da.
Mhm. Hast du den Rum heute aufgemacht?
Ne, ich hab gleich, lob dich mal. Das ist ja, mach ja selten genug.
Ja, ja.
Also man denkt ja immer, Chefs sind so unantastbar, weißt du?
Ich glaube, ich muss mal andere Sitten aufziehen.
Jetzt. Die Seiten, die schweben so über allem ne, und sind so
unantastbar. Ist das jetzt irgendeine Überleitung, die ich nicht verstehe?
Nee, das ist wirklich nur, ich wollte nur mal sagen, dass ich deine Beiträge total gerne lese. Und die sind ja auch für mich, also wer es noch nicht weiß, vom Arbeitsablauf her, sind die ja für mich auch immer eine Überraschung. Denn hier läuft es so, also wir haben die Laptops so stehen, dass keiner beim anderen reingucken kann. Ne? Da haben wir noch aus der Schule gelernt, so abgucken und so, soll man nicht. Und immer während ich hier meine Kompressoren anschmeiße und so, die ja völlig selbstständig durchlaufen, da muss ja nichts tun, hackt aber wie ein blöder Sachen in die Tastatur, kopiert links wie ein Wilder, überprüft links, guckt überall nach, verkürzt links, was ja auch unter Umständen zu Kritik führt. Und am Ende steht dann da so ein Kleinod von Beitrag. Das ist super, das ist echt super.
So, ich guck mal auf unsere Themenliste.
Sag mal, wie ist eigentlich mit dir und Training? Hast du da eigentlich der Weisheit letzten Schluss schon gefunden, was mitschreiben, mitloggen, Zeiten, Kalorienverbrauch, Herzschlagfrequenz betrifft?
Also ich habe eine Zeit lang tatsächlich mit einem 60er sowas aufgenommen. Das heißt, bei irgendwelchen sogar Autofahrten, aber auch Spaziergängen war der 60er dabei und ich habe die Tracks aufgezeichnet. Die dafür zu nutzen waren, sind zu OpenStreetMap hochgegangen. Die anderen habe ich durch irgendwelche Software mal gejagt, einfach um mich hinterher zu freuen. Beim Laufen ist der 60er ein bisschen groß. Da kommt es ja auf jedes Gramm an. Und ich habe ja in den letzten Podcasts mehrfach über Software erzählt, die ich dafür nutze oder auch nicht mehr nutze, weil sie doof ist. Und wie es der Zufall will, hat heute der Doc W. von einer Anwendung was in den Kommentaren bei uns geschrieben, die heißt SportTracks. Und das ist ein Tool, was quasi auf dem Rechner läuft. Das heißt, man muss den Rechner mitschleppen. Nein, muss man nicht. Sondern du nickst auch noch.
Hat auch keiner gesehen. Wenn du es jetzt nicht, also ehrlich.
Das Schöne ist, dass SportTracks auf vielen Rechnern läuft und in vielen Sprachen erhältlich ist. Aber noch schöner ist, dass es mit diversen Devices, wie es immer so schön heißt, sprechen kann. Also die ganze Forerunner und Edge-Serie und alles andere, was mit der Garmin Communicator API spricht, irgendwelche Herzfrequenz, ich habe gehört, ist jetzt irgendwie neue Sprache
bei Jugendlichen. Wegen Hartz IV.
Bekommen, ja. Polar-Herzfrequenz-Messgeräte, irgendwelche GPS-Uhren, irgendwelche Dinge, die du hier umschnallst, für hast du nicht gesehen. Und auch mit Webseiten reden kann, nämlich zum Beispiel Gypsies. Ja, das ist also so ein GSAK für Bewegungsaktivitäten, also Aktivitäten mit Fokus auf Bewegung, läuft auf dem Rechner, ist wirklich schnuckelig, du führst ein richtiges Tagebuch dabei und kannst dann dementsprechend deine ganzen, je nachdem was du gemacht hast, Laufen, Fahrradfahren, irgendwas, Geschichten dann da einfliegen, darüber wieder auf andere Plattformen verteilen. Also ziemlich abgefahrene Geschichte. Gibt es auch für Linux und OS X. Mhm. Ne? Also für dich nicht uninteressant. Und so wie es auch bei GSAK ist, gibt es einen sogenannten Plugin-Katalog mit ganz vielen, also die Liste ist schon sehr lang, finde ich, mit ganz vielen Plugins, wo du halt Funktionen drin hast, wo du Export-Schnittstellen zu anderen Seiten hast und so weiter und so fort. Und das ist ziemlich abgefahren. Das werde ich jetzt mal für meine Tracks, weil ich, wie gesagt, immer noch nicht das absolut passender gefunden habe, nochmal nutzen. Das Interessante ist, die nutzen auch dieses GPS-Babel, was bei GSAK mit drunter liegt. Fand ich auch sehr schön, um das in diverse Formate hin und her und hast du nicht gesehen.
Was es auch mit GUI pur gibt.
Genau. Was gibt Plugins für irgendwelche HTML-Exporte? Es gibt für dieses Nike Plus, also dieses Dingens hier von Nike, wo du auch mitmessen kannst, in den Schuhen, glaube ich, ist da drin. Es gibt OpenStreetMap-Plugins und so weiter und so fort. Also ein richtig mächtiges Teil, ist kostenfrei. Und Link gibt es nachher im Beitrag.
In dem Zusammenhang übrigens habe ich mir nochmal die Forerunner 405 angeguckt. Mhm. So eine Garmin-Uhr. Mhm. Ne, die eben auch für Läufer ja speziell interessant ist, weil sie eben jetzt auch nochmal deutlich leichter ist als ihr Vorgänger 305. Bei Navigation Professionell habe ich das gelesen. Das sieht ziemlich nett aus. Mhm. Also ich weiß nicht, warum sie ihr die Routenfunktion geklaut haben. Also der Vorgänger hatte eine Routenfunktion.
Also Abstufung im Produktportfolio zu haben, nehme ich mal an. Weil es gibt das Ding doch auch noch mit Routenfunktion, glaube ich.
Das weiß ich nicht. Da bin ich nicht sicher. Aber jedenfalls, das finde ich eigentlich ganz praktisch, wenn der Ding dann wesentlich irgendwo eine Richtung zeigt, wenn du so eine Route ablaufen willst. Ansonsten klingt das alles ziemlich klasse. Also Track-Aufzeichnung, Batterielaufzeit und so. Also ich hatte ja eh mal nach einer Uhr geguckt. Ne? Eine normale Uhr wollte ich mal irgendwie haben. Das fand ich dann nichts, was mir wirklich gefallen hat oder wo die Funktionen irgendwie für mich nützlich waren. Im Gegenteil, ich habe dann, also die geilste Uhr, die ich gefunden habe, die sah richtig, richtig, oh, shit, nicht mehr geil sagen übrigens.
Warum?
Weil es ein total blödes Wort ist. Also in diesem speziellen Falle geht es auf einen kleinen Mailkontakt mit Mystfeed zurück, wo er mich darauf aufmerksam gemacht hat, dass wir dieses Wort relativ häufig benutzen.
Okay.
Und ich weiß sowas, wenn man sich da eingeschätzt hat, ist nicht schön. Ja. Vielleicht sparen wir uns das hier mal einfach. Ziemlich abgefahrenes Teil, nur leider natürlich preislich jenseits von Gut und Böse. Mhm. Nein, was ich jetzt hier mal, die Uhr, die, also im Design vom Feinsten, so Armband-like. Ne? Ich mag ja Uhren, die nicht so, wo sich die Uhr nicht so absetzt, sondern wo du einfach ein Armband umhast und da ist dann immer noch die Zeit drauf. Dummerweise, also wie Diesel oder so vom Produkt her, konnte man die Zeit nicht ablesen.
Okay.
Also du musstest erst den Lichtschalter drücken, um die Zeit abzulesen. Aha. Das war natürlich ziemlich absurd. Sowas brauche ich nicht. Ne? Weil dann kann ich mein Handy rausholen. Wenn ich sowieso noch einen Handgriff machen muss, dann ist es ja Käse.
Oh, das ist ja bitter.
Nee, und so eine Uhr wiederum wäre ja natürlich so für den technikaffinen GPS-Fuzzi total geil.
Ja.
Ja, aber leider. Mhm. Wir haben von leicht gesprochen, oder du hast vorhin leicht erwähnt.
Ja.
Und in dem Zusammenhang gibt es ja ein Segment, das uns beide nicht viel interessiert, weil wir nicht so die Tracking-Könige sind, was aber mittlerweile immer wichtiger wird, nämlich Ultraleicht-Tracking. Mhm. Das ist nicht irgendwie draußen auf der Autobahn Tracking machen, weil es da total leicht geht, sondern da hat man nur Sachen bei sich, die fast nichts wiegen. Mhm. Und bei ausgerüstet.com gibt es immer mal Hinweise darauf, aber es gibt auch einen Spezialblog, Trailblaze.
Okay.
Ne? Also Trailblaze wie Blatze. Diplom-Ingenieur Johannes Huwe bloggt dort und schreibt über seinen Blog, das kurz. Seit einigen Jahren erfreue ich mich am Ultraleicht-Tracking auf verschiedensten Trails in Europa und den USA. Auch wenn der Vorteil des Ultraleicht-Tracking auf längeren Touren verstärkt deutlich wird, so gab es schon einige Kurztouren, wo ich mit meinem, Achtung, 2,2 Kilo Rucksackgewicht manchen Begleiter am Berg problemlos und lächelnd hinter mir gelassen habe. Ich bin ein Vierjahreszeiten-Tracker, es sind sogar Wintertouren dabei, Thema Ultraleicht-Tracking, Schattendasein. Ich würde mich freuen, mit meinem Blog ein bisschen populärer die Sache zu machen. Der gibt, also hat Fotos drauf, Tourenvorschläge, Produkte natürlich ohne Ende, die man sich da mal genauer angucken kann.
Das heißt, das sind so Leute, die in den Laden gehen und sagen, ich hätte gerne so ein 52 Gramm T-Shirt.
Genau. Die gehen nicht nach Optik, sondern nach Gewicht.
Das ist ja abgefahren.
Und dann soll es ja noch warm sein. Also ultraleicht und warm. Das ist ja dann wahrscheinlich die hohe Kunst. Und natürlich auch der hohe Preis am Ende, denke ich mal. Also wer Bock hat, sich noch neben Fotografie, GPS, Handys in eine weitere Ecke zu begeben, in der hochpreisige Waren besonderer Qualität zu haben sind, der wird im Ultraleicht-Tracking sicher fündig und viel Geld los.
Sehr cool.
Aber spannend. Also ich weiß ehrlich gesagt jetzt im Moment nicht mehr, wo ich den Link her habe
zu Trailblaze. Das ist meine Cousine so ein Quatsch mal, also so eine Sache macht. Ja, es ist natürlich ein ganz böses Vorurteil, aber dass meine Cousine solche Sachen macht, also die klettert auch irgendwo an Felswänden hoch mit Überhang nur und so ein Kram, ohne Sicherung und ohne alles.
Ja, ja, und dann aber, so mit vier Fingern.
Das traust du ihr nicht zu, wenn du sie siehst. Aber die macht auch so eine Geschichten hier. Also ich weiß, dass es auch da mal darum ging, wie viel Gepäck dann dabei ist und dass es nicht mehr als, was ich, 400 Gramm pro Nase sein dürfen. Ja, da kommen übrigens wieder Rotwein als Pulver ins Spiel, den wir unbedingt nochmal ausprobieren wollen. Irgendwann probieren wir das beide mal. Da machen wir hier mal so ein Pulverwochenende und decken uns mit dem ganzen Zeug ein. Also hier, was weiß ich, ein Hamburger als Pulver. Rotweinpulver.
Wobei, es muss bei Rotwein, ich meine, klar, das Gewicht macht es ja, ne? Aber es muss bei Rotwein nicht Pulver sein. Ich habe jetzt neulich gesehen, ich glaube, es ist eine Weinmesse gerade irgendwo, so wie Shampoo-Proben verpackt sind, ne, in so Folie flach gemacht, gibt's auch Wein. Ist dann genau ein Glas drin.
Okay.
So, das drückt man dann so aus diesem Schlauch raus.
Ja.
Das ist pervers.
Wir haben heute drüber nachgedacht, wenn du für größere Truppenteile, und damit meine ich jetzt auch Truppenteile, Eintopf kaufst, ne, hast du ja so einen 500 Kilogramm Sack, wo das drin ist, und dann draufsteht Serviervorschlag. Das ist auch sehr schön.
War das wirklich?
Stand da so? Nein, das war jetzt eine Überlegung, ob man auf solche Sachen auch sowas druckt, dass da steht Serviervorschlag.
Sehr geil.
Ja, Caipirinha-Pulver ist gar nicht so schlecht, schreibt vorne.
Oh, der ist Barkeeper, der muss das wissen.
Caipirinha-Pulver. Ich bevorzuge nach wie vor den exquisiten Caipirinha von E.ON.
Ja, fantastisch.
Also,
da gibt es keinen besseren.
Den würde ich mir sogar noch pulverisieren lassen.
Ja. Da die Uhr tickt, wir haben ja da nie drauf achten müssen, ne? Nachdem wir letztes Mal nach einer Stunde abgeschossen wurden.
Nee, ich habe diesmal die Zeit auf 70 oder 80 Minuten gesetzt. Also,
achso, du konntest die händisch irgendwo hinsetzen und dann... Ey, dann wären wir vielleicht nicht rausgeschmissen.
Und ich bekomme auch gerade noch die Nachricht, Rotwein-Tabs wäre auch was Schönes. In Mixgetränken.
Oh, die verwechseln man mit der Spülmaschine
mach
das, und so.
Das mach doch mal ein Glas Cola und dann diesen Rotwein-Tabs da rein. Aua, aua, aua.
Also auch schön, wir haben Wasser zu Mineralwasser machen.
Ja.
Du nimmst Leitungswasser, weißt du, kippst du einen Tab rein und dann kommt Mineralwasser raus.
Ja, lass uns mal in der Themenliste weitermachen.
Gut, dann dränge ich mich jetzt mal mit einem Thema vor, das mir am Herzen liegt, weil es mich gestern beschäftigt hat, etwas intensiver. Und zwar haben wir ja schon mal davon erzählt, dass die Stadt Schwerin ein Geocaching-Angebot machen wollte. Im Februar sollte das starten, im Februar waren sie auch soweit. Und jetzt, da das Wetter besser ist, geht es so langsam in die Vollen. Ich wollte mir das mal genauer angucken, habe mal bei unserer Touristeninformation angefragt und bin dann mal nicht auf eine ganze Tour, sondern so ein Stückchen mal mit den Erfinderinnen nicht. Agentur Sportfaktor war da ja im Spiel, bekannt vom Zeche Zollverein Event und anderen, also die sich ja so ein bisschen ums Geocaching kümmern. Die haben hier auch ein paar Sachen in der Hinsicht umgesetzt, haben aber natürlich sehr viel lokales Know-how gebraucht, weil gerade bei den Orten, die man besucht, wussten natürlich die Leute vor Ort besser Bescheid. Wir werden nachher in den Podcast ein paar Töne schneiden, die ich dazu habe. Ich habe ein bisschen was aufgenommen und das werden wir einfach mal so hinten dran packen. Geocaching in Schwerin, also hinter, wenn wir mit diesem Thema fertig sind, ne, da klatschen wir nachher in die Hände und dann macht es auf der Aufnahme und da kopiere ich das dann hinter. Geocaching in Schwerin hat jedenfalls einen schicken Flyer, läuft wie folgt. Das sind im Prinzip alles Multicaches, also Zähl- und Ablesemultis, würden wir sagen. Mhm. Vielleicht mal zu den Preisen. Für einen halben Tag kostet die Leihgebühr für das Gerät 10 Euro. Da bekommt man aber das komplette Starter-Set dazu. Starter-Set heißt, es gibt so ein kleines Notizbuch, was als Logbuch dienen könnte irgendwann mal, wenn man das mit ein bisschen Sprühwerbung drauf. Es gibt so einen ganz kleinen Kugelschreiber, so niedlich, den man so ausklappen kann. Ist auch sehr schnuggelig. Es gibt das Roadbook natürlich, das man auch behält, weil man da ja seine Werte einträgt. Und das 60er, also ist jetzt...
Oregon.
Ja, natürlich, weder noch. Na, ja, ne?
Oregon.
Das, ja, das mit dem Wheel war das... Wie hießen die gleich alle? Das ist mit diesem Jog-Wheel da oben, mit dem, was keinen Touchscreen hatte, sondern was sich erstmal alle gekauft haben, als das neu rauskam und danach kam erst das Oregano.
Ich weiß, was du meinst.
Jedenfalls dieses Touchscreen-Teil haben sie. Das ist, glaube ich, das Oregano. Ja, also 10 Euro fürs Gerät und dann nochmal pro Person 5 Euro. Was dann sozusagen wohl die Kosten ausmacht, die dann am Ende rauskommen, weil man beim Schatz ja jeder irgendwas kriegt. Oder so. Mhm. Ohne Starter-Set nur 6 Euro.
Danke, GA. Colorado.
Colorado, danke sehr. Also ohne Starter-Set kommt man mit 6 Euro beim Gerät bei weg. Dann gibt es noch einen Preis für einen halben Tag. Und sie haben natürlich, das finde ich dann ganz charmant, vielleicht mag das ja jemand seinem nicht so Geocaching seiner Geocaching bewanderten Farm. Also es gibt ein Geocaching-Arrangement. Mhm. Zwei Übernachtungen inklusive Frühstück, GPS-Leihgerät, Starter-Set, Fahrradanmietung für einen Tag, Picknickkorb, Eintritt für Sehenswürdigkeiten, Abendessen in einer, sage ich jetzt nicht, aber und ein Reiseführer von Schwerin. Mhm.
Kostet?
Kostet 175 Euro pro Person.
Mhm. Ja. Gut, dass ich hier eine Wohnung habe.
Allerdings, wir wohnen schon hier. 30.000 Tacken übrigens haben sie investiert in diese ganze Angelegenheit. Mhm. Also sie haben richtig gesagt, ernst, ran an die Sache. Nee, also ich bin jetzt nicht davon überzeugt, dass ich das von jedem Mitarbeiter der Touristinformation in dieser Umfassendheit erklärt bekomme, wie ich das jetzt speziell erklärt bekam. Ja. Aber gut, ein bisschen Vorwissen. Ja, dann habe ich natürlich gefragt, ob sie die Tracks auch bereitstellen. Mhm. Tun sie tatsächlich. Mhm. Und zwar kannst du die Tracks für einen Fünfer erwerben. Ich habe noch nicht gesehen, wo. Das müsste ich nochmal rauskriegen. Können wir jetzt also noch nicht verlinken. Vielleicht seid ihr aber auch so fix. Ich vermute, über schwerin.com wird man das irgendwie rausfinden. Vielleicht gibt es die aber auch noch nicht. Jedenfalls sollen die dann mal wohl für einen Fünfer zum Download da sein, dann kann man die Touren eben mit seinem eigenen GPS nutzen. Daran haben sie auch gedacht. Ich muss sagen, ich bin ziemlich beeindruckt. Mhm. Also das haben, also das ist jetzt ein gemeines Vorurteil. Man ist ja da seiner eigenen Stadt immer sehr kritisch gegenüber. Mhm. Ich hätte mir vorstellen können, dass sie es vergeigen. Mhm. Und sie haben es offensichtlich nicht vergeigt. Das klingt im Gegenteil. Es klingt richtig Hand und Fuß. So, nichts für Geocacher, ist klar. Wir wissen ja selber, wie es geht. Aber für die andere Zielgruppe und um eine Stadt zu entdecken, ne, es nutzt wirklich die Vorteile, die wir immer so, über die wir uns immer so freuen beim Geocaching, um seine eigene Stadt zu vermarkten. Puh, finde ich gut. Jetzt mal ganz kurz alle Live-Hörer weghören. Okay. Und jetzt schneiden wir mal kurz die O-Töne hier ran von Marike Sobich, die macht die Pressearbeit für die Stadtmarketing. Mit der war ich unterwegs und wir plaudern da so ein bisschen darüber. Für euch wird das alles nichts Neues sein, weil die natürlich mir das Geocaching erklärt. Aber es war eine charmante kleine Sache, deswegen bringen wir es jetzt nach Abbas Klatschen.
Guten Morgen, ich grüße Moin. Sie. Hallo. Haben Sie noch eine Minute? Ich muss kurz nach hinten. Genau. Dann erzähle ich einfach mal. Also das Schweriner Geocaching ist in Anlehnung an das Original entstanden. Das heißt, wir machen es nicht so, wie es mittlerweile über 80.000 Geocacher in ganz Deutschland machen, dass wir an verschiedenen Wegpunkten auch gleich was verstecken, sondern bei uns geht es darum, dass man verschiedene Wegpunkte, also Stationen, anläuft und dort vor Ort an Gebäuden, auf dem Fußboden vielleicht auch, ne, an ganz verschiedenen Stellen, kleine Rätsel lösen muss. Das heißt, der Schweriner Geocacher bekommt bei uns ein kleines Roadbook mit. Da stehen die verschiedenen Aufgaben drin. Das Gerät, das GPS-Gerät, was ja quasi die gleiche Funktionsweise hat wie das normale Autonavigationsgerät, was jeder kennt. Das führt einen eben dann zum ersten Wegpunkt, zum zweiten und so weiter und so fort. Und dort angekommen, schaut man eben, ne, zum Beispiel das Rathaus, vor dem wir jetzt stehen, da könnte man zum Beispiel gucken, ob tatsächlich hier ein kleines Rätsel beziehungsweise auch das Rätsels Lösung versteckt ist.
Gucken wir doch mal ins Roadbook, oder?
Ja, genau. Also jeder Geocacher in Schwerin erhält von uns ein sogenanntes Starter-Set. Da ist unter anderem das wichtigste Utensil mit drin, nämlich tatsächlich dieses Roadbook. Dieses Roadbook hat zwei verschiedene Touren immer mit drin. Das heißt, es gibt einmal die 850-Jahr-Tour, die wir ganz passend zu unserem diesjährigen Stadtjubiläum aufgelegt haben. Das Ganze gibt es einmal in einer Kurzvariante, sodass man, ja, wenn man ganz gemütlich, aber stringent seinen Weg macht, so in anderthalb Stunden das ganz gut schaffen kann. Und es gibt die lange Tour, da kann man sich auch gerne schon 4 Stunden dran aufhalten. Wer möchte, und so ist das Ganze angelegt, kann natürlich zwischendurch auch Pausen machen. Das heißt, wir gehen davon aus, dass natürlich vorrangig Gäste, die Schwerin noch nicht kennen, das Ganze buchen und die können dann eben zum einen zwischendurch eine Kaffeepause machen, das ist gar kein Problem, man kann auch zwischendurch mal shoppen gehen. Also das
ist keine Sportart auf Zeit.
Genau, es ist keine Sportart auf Zeit. Man kann das natürlich als Wettrennen gestalten, wenn man möchte, in verschiedenen Gruppen, das ist jedem selbst überlassen. Und in diesem Roadbook findet man die verschiedenen Stationen.
Gucken wir doch gleich mal auf die erste.
Genau. Und der erste Wegpunkt, ja, der erste Wegpunkt in der 850-Jahr-Tour heißt: Begeben Sie sich auf die Suche nach einem göttlichen Ort. Halten Sie Ausschau nach einem Himmelsportal und keine Angst vor dem Blitzen. Diese wollen Sie nur von der Jahreszahl ablenken, die es zu entdecken gilt.
Okay. Koordinaten haben wir jetzt nicht.
Die Koordinaten haben Sie nicht. Die Koordinaten sind in Ihrem GPS-Gerät eingespeist.
Ah, wie praktisch.
Genau, Sie müssen also nichts dort selbst eingeben, sondern Sie folgen wirklich Ihrem Gerät. Da ist ein kleiner spitzer blauer Pfeil auf dem Display drauf und der sagt Ihnen ganz genau, in welche Richtung Sie gehen müssen und sagt Ihnen auch, wie viele Meter Sie noch zurücklegen müssen, also wie weit der nächste Wegpunkt entfernt ist. Das ist ganz wichtig für Gäste, die eben nicht Schweriner sind, dass man wirklich auch weiß, okay, ich habe jetzt noch 325 Meter und kann auch noch mal nach links und rechts gucken, dass ich auch wirklich ein bisschen was von der Stadt sehe.
Okay, dann einmal GPS-Gerät. Mhm. Ich weiß, ich habe es schon da an. Genau. Zwischen Handy und Jacke. Und
schön. Nicht, jetzt aus.
So, wir gucken einmal drauf. Genau. Ich sehe eine kleine Karte von Schwerin, jetzt verschiedene Einstellungen.
Genau. Also, der Gast, der eine Geocaching-Route machen möchte, der hat also die Auswahl zwischen der 850-Jahr-Tour, zwischen einer Familientour, die führt auch zum Beispiel über Spielplätze, das ist also ganz spannend, also spannendes Sightseeing auch für die Jüngsten. Und dann gibt es noch die Stadtland-See-Tour, die tatsächlich auch bis in die Region fährt. Da kann man auch wunderbar mit dem Fahrrad absolvieren, da gibt es einen speziellen Adapter für. Wir entscheiden uns jetzt mal für die kurze Variante von 850 Jahre. Das wähle ich aus und gehe jetzt einfach auf Los, ein großer grüner Button. Da werden mir schon meine einzelnen Wegpunkte angezeigt und das Gerät, ich sehe es, 403 Meter und der Pfeil zeigt strikt geradeaus. Na, können wir uns jetzt mal auf den Weg machen.
Auf geht's. Oh, perfekt.
Der göttliche Ort. Ich vermute mal, das ist die Schelfkirche.
Ja, lassen Sie uns doch erstmal gucken, wie weit wir jetzt noch gehen müssen.
Wir sind fast am Ziel angekommen. Wir sind sogar schon ein bisschen drüber. Wir müssen mal schauen. Das Gerät sagt mir nämlich schon, wir sind fast dran vorbeigelaufen. Also beim GPS ist es ja immer so, dass es so einen Radius von bis zu 10 Metern drumherum hat. Das heißt, punktgenau auf den Millimeter oder Zentimeter führt es einen nicht. Mein Gerät sagt mir jetzt gerade 225 Meter an. Wir müssen also noch mal ein Stückchen zurücklaufen.
225 Meter?
Ja, wir waren gerade schon bei Null. Wir sind laut im Gerät.
Gut, aber da Sie ja wissen, wo es eigentlich ist, haben wir jetzt kurz einfach
haben wir jetzt das mal gesehen.
Satelliten verloren.
Genau. Muss ich das mal gucken? Dann zeigt mir schon das nächste an.
Achso, er hat. Okay, wenn wir drüber weg sind, dann springt er automatisch zum nächsten. Wir müssen das ja nicht. Wie gesagt, ich kann es ja.
Eben war Null. Aber ich habe den Moment verpasst.
Na gut. Okay, das heißt, wir gucken eher von Weitem, ja?
Wir gucken nicht von Weitem, wir müssen jetzt mal schauen. Also unser Aufgabenbuch hat uns ja gesagt, wir müssen nach einem Himmelsportal Ausschau halten. So, wo könnte dieses sein? Da sind Engel. Da, ich sehe auch Wolken und ich sehe auch Blitze, vor denen wir keine Angst haben sollen. Das heißt, wir sollten uns mal in diese Richtung begeben. So, laut Roadbook müssen wir nach einer Jahreszahl Ausschau halten.
Ich sehe sie.
Das ist ein Schummel.
Gar nicht wahr.
Ich sehe sie auch. Vielleicht ist der Hinweis mit dem Blitzen nicht schlecht, dass wir keine Angst davor haben sollten. Das heißt, die sind vielleicht ganz in der Nähe der Jahreszahl.
Ah, Blitze, Blitze. Hallo, da, 1717.
Ja, jetzt. Genau. Das heißt, die erste Lösung, jetzt sind wir auch wieder bei 16 Meter, die erste Lösung können wir jetzt in unser Roadbook eintragen mit dem extra praktischen und kleinen Geocaching-Stift.
Ich halte mal her, ne?
Das die müssen wir jetzt nicht machen, da können wir jetzt sozusagen.
Alle wieder wach?
Jo. Haben wir das Thema untergebracht? 58. Nur 8 Minuten.
Ja. Ha. Nicht schlecht.
War ich schnell.
Wir wollen nochmal, weil wir das Thema ganz schön finden, auf den Kurzfilmwettbewerb der Geokur hinweisen. Wir haben am Wochenende ja ein bisschen geübt, was Filme betrifft. Der ein oder andere hat es ja auch verfolgt.
Erklär es kurz, sonst ist ja schade für die vielen, die es nicht
wissen. Ja, wollte ich gerade tun. Und zwar haben wir am Wochenende, am Sonntag genau genommen, hier im zwischen den Küchenstudio gesessen und man konnte uns live zugucken, wie wir hier so ein bisschen Blödsinn gemacht haben.
Eigentlich, wie wir uns unsere Lieder angehört haben, ne?
Ja.
Das war, ich konnte mal
zugucken. Wie wir daran gearbeitet haben, haben wir euch nicht gezeigt, das wollten wir euch nicht antun.
Also daran gearbeitet ist auch irgendwie das falsche Wort gewesen, ja, an diesem Sonnabend. Mhm. Wir haben viel drüber nachgedacht und haben so stille Arbeit getan.
Genau, wir haben still in uns reingearbeitet, sozusagen. Das haben wir am Wochenende, wie gesagt, gemacht und wollten eigentlich, aber ich habe die Technik zu Hause stehen lassen, wollten eigentlich einen Beitrag für den Kurzfilmwettbewerb der Geokur machen. Und der Kurzfilmwettbewerb ist auf geokur.de auch zu finden. Da können noch Beiträge eingereicht werden. Und das steht unter dem Titel Erstes Internationales GC Kurzfilmfestival. Das ist auf der Geokur auf der linken Seite verlinkt. Und kann man an den Geschichten teilnehmen, gibt auch was zu gewinnen, zum Beispiel ein Dakota 20, digitale Topokarten und vieles mehr. Mitmachen lohnt sich. Guckt drauf, wenn das für euch interessant ist. Ich bin gespannt auf die Filme, die es geben
wird. Ja, und wir machen uns dann auch mal langsam ran. Mhm. Wobei ich schon überlegt habe, ob das nicht total bescheuert ist, wenn wir mitmachen.
Weil?
Naja, also stell dir mal vor, du guckst jetzt sozusagen
auf... Ich möchte ja eigentlich, dass sich Leute wie der Herr Schweigert, der gerade in den Kommentaren aufgetaucht ist,
oh, guten schön, Abend, willkommen.
Dass sich der Herr Debudi, der mit seiner Videokamera in den Wald begibt und einen Kurzfilm dreht.
JR.
Genau. Ich hatte gerade den dritten Finger hier. Genau. Also, dass ich alle Leute, ohne jetzt einen vergessen zu wollen, die regelmäßig oder hin und wieder Videos auf ihren Seiten oder sonst wo im Netz publiziert haben, genau da eigentlich einfinden. Fände ich lustig.
Ja. Und Ficky, ich vermute, dass du da nicht mitmachen willst, weil natürlich sozusagen, ne, wir kennen ja viele Videos von dir, das ist ja, du bist ja dessen mächtig, sagen wir so. Ne?
Ja.
Du hast ja schon mal davon gehört, wie man so eine Kamera von einer B trägt. Und ich finde aber, du solltest trotzdem mitmachen.
Ja.
Du solltest unbedingt mitmachen und dann aber so außer Konkurrenz eigentlich wertbar. Und ich würde fast sagen, dass wir das auch machen, weil jetzt ohne, wie heißt das?
Und so schlecht wird.
Nee, ja, das, da habe ich gar keine Sorgen. Aber also den werden wir schon schlecht hinkriegen. Ja. Nein, ja, aber ich meine, dass unter Umständen Menschen, die uns wegen des Podcasts gerne mögen, dann sozusagen so einen Bonus einräumen in der Bewertung. Und das finde ich eigentlich doof.
Nee, wenn dann muss das Ergebnis bewertet werden, das wird schlecht.
Ja, insofern vielleicht...
Das kündigen wir schon mal an.
Aber was wir eben toll fänden, und deswegen erwähnen wir das nochmal, ist, wenn so eine tolle Idee wie das erste internationale Geocaching-Kurzfilmfestival irgendwie mit zu wenig Teilnehmern davon ginge, vorbeiginge,
das ist
hinwegginge.
Genau.
Also macht alle mit. So.
Kommt alle zur Geokur hin. Einen weiteren Fotowettbewerb, und zwar nicht den unsrigen, wollen wir auch nicht vergessen zu erwähnen. Und zwar gibt es bei vonrichthofen-geocaching.de einen Fotowettbewerb, dein außergewöhnlichster Cache-Container. Auch da gibt es was zu gewinnen, unter anderem eine Coin. Und bis zum 5.4. hat man da noch Zeit, ein Foto von einem Cache-Behälter zu schicken, der nach Meinung des Einsenders absolut außergewöhnlich ist. Muss man natürlich ein bisschen aufpassen, dass man da nicht allzu sehr spoilert, also nicht unbedingt das GPS daneben halten, wo die Koordinaten noch drauf sind.
Doch den Namen des Caches vielleicht einfach nicht erwähnen.
Genau. Aber das ist auch eine ganz interessante Geschichte. Von richthofen-geocaching.de ist die Seite.
Einen weiteren Link werfen wir hier mal in die Runde, und zwar ist Schrotti ja mittlerweile einer der aktivsten Kommunikatoren, der OC-Macher, sage ich mal, vereinfacht. In diesem Fall hat er administrative Jobs bei opencaching.de erklärt. Auf seinem Blog, Link gibt es wie immer im Beitrag. ja, klasse, weil man einfach über Hintergründe was lernt.
Ja.
Ne?
Ja.
So. Ja. Und weil er auch sagt, auf dem Teamblog, ne, da ist ja sowas wie Objektivität gefragt. Mhm. Da sehen sie sich also als Journalisten und Pressesprecher in eigener Sache. Mhm. Bei Schrotti selbst sagt, auf meinem Blog kann ich ja sagen, was ich denke. Fertig. Das hat auch was. Mhm. Wollen wir noch mit ein bisschen Boulevard rausgehen aus der Sendung heute?
Ja, so ein bisschen USFO.
Ich erinnere mich, dass du bist doch der Experte in solchen Shows, oder? Hattest du nicht
dieses böse Vorurteil?
Überhaupt nicht, aber du hattest doch relativ viel von solchen Sendungen geguckt immer, ne? So von solchen, jemand wird ein Superstar oder jemand.
Eigentlich gar nicht. Also
war das bei Topmodel?
Das Wissen, was ich da habe, das habe ich nur aus Informationsquellen, die eine gewisse Tendenz von Suchanfragen bei Suchmaschinen darstellen. Und wie du dich vielleicht erinnerst, war das auch der einzige Grund. Und wir hatten ein verdammt gutes Ranking zu diesen Suchbegriffen dann zu irgendeinem Zeitpunkt mal. Zumal wir auch einen Bezug hatten. Aber das ist eine andere Geschichte. Heute geht es nämlich um eine Sendung, die du sehr aktiv verfolgt hast.
Nein, überhaupt nicht.
Weil du hast das Thema sofort hier reingeworfen und gesagt, da müssen wir was zu machen. Erstens finde ich die Lena Meyer-Landrut total schnieke und zum anderen ist der Song einfach oberhammergeil. Die ist 18,
ich habe doch nichts mit Kindern, Mensch.
So, ich habe auch nur gesagt schnieke.
Ja, schnieke ist auch, aber ich meine, du unterstellst mir damit, nee, ist egal. Nein, ich bin überhaupt drauf gekommen. Ja. Nicht, weil ich das irgendwie geguckt habe oder...
Nein, natürlich nicht.
Boah, ja, du hast ja auch gerade verneint, irgendwelche solche Shows geguckt zu haben.
Ja, bei mir stimmt's ja auch.
Ja, und bei mir soll's nicht stimmen, oder was?
Du, ja, musst du wissen, wichtig was du jetzt sagst
hier. Nein, ich hole das jetzt hier voll in die Hochkultur, pass auf. Und zwar, dieser Song von der Lena Meyer-Land.
Du weißt es doch ganz genau, wie sie heißt.
Meyer-Land-Verschickung. Der Song jedenfalls, der ist mal kritisch beäugt worden von einem Musikwissenschaftler. Mhm. Der Song stammt ja übrigens aus der Feder des Dänen John Gordon. Die US-Amerikanerin Judy Frost hat ihm dabei geholfen.
Ist das cool?
Dieser Song jedenfalls basiert auf H-Moll.
Der Satellite heißt.
Ja, und der basiert auf H-Moll. Mhm. Und das kommt total oft vor und ändert sich nicht. Und Lenas doofes, dauerndes H-Moll heißt auch die Überschrift von Stefan Niggemeiers Artikel, aus dem ich wiederum den Podcast gezogen habe, den ich euch hiermit ans Herz lege. Es gibt nämlich einen Typen, der hat seine Podcast-Filmchen dreigeteilt. Unten ist eine Klaviatur, links klappen Noten oder eben Akkorde und rechts sitzt er und erklärt. Mhm. Und er erklärt fantastisch. Also ist so ein Musikwissenschaftler-Klugscheißer, ne? Also der auch bewertet, ne? Der so aktiv bewertet, was komponistisch wertvoll oder eben eher in der Mittagspause gemacht wurde. Ja. Und er behauptet, Lenas doofes, dauerndes H-Moll wurde in der Mittagspause geschrieben, weil es da nämlich so, ne? Die Ballade hingegen von diesem Song wäre ganz großes Kino.
Ja.
Aber die hat ja die andere gesungen, glaube ich, ne?
Das weiß ich gar nicht, aber es ist ja auch der gleiche Komponist. Wie dem auch sei, interessant ist ja offensichtlich, dass ein Song, der in der Mittagspause entstanden ist, die Leute durchaus dazu animiert, ihn mehr als 100.000 Mal zu downloaden und damit der jungen Künstlerin eine bislang nicht dagewesene Ehre zuteilkommen zu lassen, nämlich mit 3 Titeln in die Top 10 einzusteigen. Und das ist ja nun ziemlich außergewöhnlich.
Allerdings, auch bei YouTube, ne? Auch bei YouTube, glaube ich, hat es gerockt wie Sau. Klaus Kauka heißt der Herr übrigens.
Ja.
Klaus Kauka erklärt auf Grundlage der Harmonielehre die Schwächen, die der deutsche Grand Prix Song Satellite in der Version von Lena Meyer-Landrut hat.
Ja. Und jetzt schlagen wir den Bogen wieder zum Geocaching. Wenn wir mal bei diesem Typen auftauchen, links Klaviatur, rechts die Noten und in der Mitte R.
Ja.
Dann würde ich mal sagen, haben wir es geschafft.
Mit einem Song von uns.
Ja, natürlich, womit denn sonst?
Nie. Der nimmt doch keinen Song, der mit 2 Akkorden auskommt. Was will er darüber sagen? Ja, hier ist ein G und dann ist da noch eine Paralleltonart und, weißt du, da ist er schon fertig.
Ja, ja.
Nee, der hat schon Sendungsbewusstsein.
Und der muss mal raten, welchen Song er gemeint hat. Aber hier knarrt es schon wieder. Es knarzt.
Übrigens, sehr schön in Klammern hat der Niggemeier geschrieben, hat eigentlich schon mal jemand ausgerechnet, um wie viel die deutschen Siegchancen durch den Verzicht auf eine Rückung im Song geschmälert werden?
Das kann man ausrechnen.
Nee, aber er hat so mal die Frage gestellt. Wie das zusammenhängt, erfährt man spätestens, wenn man sich den Podcast von Klaus Kauka angeguckt hat. Klaus Kauka jedenfalls heißt nicht nur großartig, der macht das auch richtig gut. Eigentlich eine total schöne Boulevard-Empfehlung, so hinten dran. Also weißt du, so, ich stelle mir so vor, bei den Leuten im Hintergrund werkelt GSAK irgendwas. So im zweiten Fenster ist eine OpenStreetMap auf, da hat man was hochgeladen. Ah. Und vorne guckt man sich dann mal Klaus Kauka an.
Okay, ja gut.
Und zack, ist auch wieder Geocaching-Content.
Ja, so schnell geht das manchmal.
22.08 Uhr.
Ist es?
Ja.
Wann wirst du eigentlich Profimuggel?
Hä?
Wann hängst du den Job an den Nagel, also den Geocaching-Job?
Das tue ich nicht. Warum sollte ich? Ich habe keinen Job. Also ich empfinde Geocaching überhaupt nicht als Job, sondern rein und weg als Erholung. Auch ein bisschen als Herausforderung, weil ich mit dir unterwegs sein muss.
Wann warst denn du das letzte Mal mit mir unterwegs?
Hartwig the Butcher, glaube ich.
Das war schon Ewigkeiten her.
Das ist aber war toll.
Das will ich nicht abstreiten. Das kann man so
auch sagen. Wenn du mit warst, war echt toll.
Ich fand auch, man hat kaum gemerkt, dass du dabei warst.
Einen blöden Podcast haben wir da gemacht.
Ich war da also, nicht zu hören.
Die Sandmann, Punkt, ganz lange Zeile, Tabulator, und Havashow.
Ja. Das ist auch heute, ist mal, also die, also gefühlt die, der Umfang meiner Textbeiträge hier doch im Verhältnis gesehen, zumindest 1:9.
Ist das ein Vorwurf?
Das ist eine Feststellung erstmal.
Also ich finde, dadurch, dass du vorhin bei Android ja die ganze Zeit das Wort führen durftest, dürften wir ungefähr ausgeglichen
sein. Das war auch so ziemlich das einzige Thema, zu dem ich heute mal was sagen durfte.
Also wenn jemand da draußen Lust hat, mal nachzumessen, wer mehr Wortanteil hatte, aber oder ich, sprich zwei Stoppuhren, ne, und immer aber, also aber sagt man, wäre ich sehr dankbar. Also wenn jemand krank ist vielleicht zu Hause und nichts machen, also mag ja sein, dass es Situationen gibt, in denen man... Und ja, da einfach mal den Wortanteil prozentual bitte mal ausrechnen. Mhm. Das fände ich toll.
So, die 70 Minuten für den Live-Podcast sind gerade um. Es kann sein, dass man uns gleich wieder hier abklemmt. Deswegen schon mal als Vorwarnung, liebe Live-Hörer, es könnte sein, dass wir jetzt abgeklemmt werden. Weil
wir machen jetzt dann auch Schluss.
Genau, wir machen jetzt
aber auch... Nix.
Nö. Nein, ihr verpasst
außer nichts. Diese tollen O-Töne, die wir da vorhin noch reinschneiden in das Ding.
Ja, deswegen müsst ihr nochmal nachhören. Heute eindeutig Herr Sandmann, sagt Team Noris, genau.
Sorry, ey.
Dann darfst du auch noch die Abmoderation machen.
War schön mit euch. So live bist du immer total klasse. Ich habe meinen Zettel nicht gefunden mit der Abmoderation. Wir hatten viel Spaß, ich besonders, das gebe ich dann Team Noris gerne zu. Bleibt weiter so fleißig im Mails schicken, was Themen betrifft, das ist großartig, davon leben wir. Bleibt weiter so fleißig im Mails schicken für den Fotocoin-Test, da habt ihr so lange nicht mehr Zeit. Ihr werdet am Ende auf alle Fälle eine großartige Galerie sehen und es wäre doch schön, wenn eure Coin mit dabei wäre. Insofern verabschieden wir uns bis in einer Woche. Ich gucke mal fragend den aber an.
Sekunde, ich kann die Frage gleich konkret beantworten. Ich gucke mal in meinen Kalender.
Ja.
Ein Sekündchen bitte noch. Ich muss hier erstmal. In einer Woche haben wir den 31.
Ja, letzter Tag, also ein letzter Einsendeschluss für die.
Ja, genau.
Sehr, sehr schön.
Dann machen wir in der Sendung den Sack zu der Einsendung.
Ja, richtig.
Und
können dann eine Zahl vielleicht sogar nennen,
genau,
wenn wir rechtzeitig gezählt haben.
Ja, das können wir auf jeden Fall. Ja, dann sagen wir mal Tschüss für heute. Schönen Dank fürs Zuhören und bis in einer Woche auf diesem Kanal.
Bis denn. Tschüss.